herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Otto Group Podcasts. Mein heutiger Gast ist Claudia Bühler, Vorständin von der Umweltstiftung Michael Otto, kurz UMO. Wir sprechen über den Zusammenhang von Ökonomie und Ökologie, der Bedeutung von Mooren für den Umweltschutz und echte Pionierarbeit. Die Umweltstiftung Michael Otto fokussiert sich auf die großen Land- und Wassernutzungskonflikte unserer Zeit. Denn an ihnen entscheidet sich, ob wir die großen Umweltkrisen, vor denen wir global stehen, wirklich bewältigen können. Neben zahlreichen Dialogformaten und Projekten, über die uns Claudia in dieser Folge mehr verraten wird, hat die UMO gemeinsam mit der Michael-Suko-Stiftung, Partner im Greifswald-Moorzentrum, die Initiative Tomorrow ins Leben gerufen. Mit ihr soll die Wiedervernässung von Mooren vorangetrieben werden. Denn Moore sind wahre Superhelden im Umweltschutz. Nass können sie immense Mengen Kohlenstoff binden und sind Heimat für unzählige Tier- und Pflanzenarten. Aus Umweltschutzperspektive ist das Wiedervernässen also unabdingbar. Doch die trockengelegten Flächen werden natürlich derzeit vor allem landwirtschaftlich genutzt. Und natürlich können die Landwirte nicht auf Einkünfte verzichten. Wie also lässt sich dieser Landnutzungskonflikt positiv für alle auflösen? Der Schlüssel könnte Paludikultur sein. Auf nassen Mooren geerntete Biomasse, die künftig in verschiedene industriell gefertigte Produkte eingeschleust werden könnte. Tomorrow verfolgt das Ziel, dafür Marktkräfte zu aktivieren und skalierbare Wertschöpfungsketten aufzubauen. Dafür braucht es Mut, Innovation und echte Pionierarbeit, die 14 innovative Unternehmen gemeinsam in der Allianz der Pioniere leisten wollen. Was das konkret bedeutet, in welchen Produkten künftig beispielsweise Nasswiesengräser drin sein könnten und wie Tomorrow mit Paludikultur eine Win-Win-Situation für Umwelt, Unternehmen und Landwirte hinkriegen will, das erfahrt ihr jetzt im Gespräch von Claudia. Hallo Claudia, schön, dass du dir die Zeit für den Podcast nimmst.
Hallo Marina, ich freue mich auch auf unser Gespräch.
Bevor wir über die Arbeit der Umweltstiftung Michael Otto sprechen, lass uns doch noch mal kurz ein bisschen was zu dir erzählen. Du bist seit 2022 ja Vorständin der UMO, aber vorher warst du sehr, sehr viele Jahre in einem ganz anderen Bereich bei Otto tätig. Erzähl doch mal, und wie kam es dann zu dem Wechsel?
Ja, das stimmt tatsächlich. Also ich fange mal etwas weiter vorne an. Ich habe damals Diplom-Wirtschaftsingenieurin studiert, weil ich eigentlich in die Entwicklungshilfe gehen wollte. Dann bin ich aus verschiedenen Gründen anders abgebogen und in der Otto Group gelandet, was auch sehr gut war. Da habe ich eine Menge gelernt. Das ist sehr, sehr toller Konzern und habe da verschiedene Stationen gehabt. Ich habe bei Otto angefangen, bin dann zu Apart, inzwischen ausgegründet. Danach bin ich zu Bonprix und dann wieder zu Otto gekommen. Und die letzten 8 Jahre bei Otto habe ich das Handelsgeschäft auf anderen Plattformen verantwortet, dann national und international. 8 Jahre lang, da haben wir auch eine steile Entwicklungs- und Wachstumskurve hingelegt. Das war sehr, sehr positiv und mit einem großartigen Team hat das auch ganz, ganz viel Spaß gemacht. Aber 8 Jahre ist auch eine lange Zeit. Und ich habe mir zunehmend die Frage gestellt, mit Blick auch auf die multiplen Krisen, die draußen vor unserer Haustür stattfinden. Also um es mal ganz platt zu sagen, die Welt brennt da draußen. Und ich habe mir dann eben die Zeit genommen, dass ich mir zum ersten Mal in meinem Leben die Frage gestellt habe, wenn ich mich jetzt beruflich verändere, was will ich eigentlich? Und da bin ich wieder ein bisschen zurück zu meinen Wurzeln gekommen, nämlich die Idee, in die Entwicklungshilfe zu gehen. Und da habe ich mir überlegt, in der Otto Group will ich allerdings auch bleiben. Das sind großartige Menschen. Ich habe ein großartiges Netzwerk. Habe mich dann umgehört, was es da an sinnstiftenden Tätigkeiten innerhalb der Otto Group gibt und habe tolle Gespräche geführt, die dann am Ende in das großartige Angebot gemündet haben, den Vorstandsposten in der UMO, in der Umweltstiftung Michael Otto zu übernehmen, was ich mit Begeisterung angenommen habe. Und so habe ich dann in 2022 diese große Herausforderung angenommen und muss sagen, ich freue mich tatsächlich jeden Tag und bin eine totale Überzeugungstäterin in den Themen, die wir hier treiben, an denen wir arbeiten, was wir hier für ein großes Rad drehen, sodass das einfach definitiv der richtige Schritt war.
Die UMO gibt es ja schon seit über 30 Jahren. Dennoch gibt es vielleicht da draußen noch den einen oder die andere, die die UMO noch nicht genau kennt. Deswegen erzähl doch gerne mal ein bisschen, was ist die Umweltstiftung Michael Otto und welche Ziele verfolgt ihr?
Genau, die Umweltstiftung Michael Otto, du hast es gesagt, die gibt es schon seit 30 Jahren. Die wurde tatsächlich 1993 gegründet von unserem Stifter Michael Otto. Genau, und die UMO ist eine Umwelt- und Naturschutzstiftung. Also wir richten unseren Fokus auf die großen Wasser- und Landnutzungskonflikte, die ja aktuell auch tatsächlich sehr, sehr akut sind. Wasser- und Landnutzungskonflikte deshalb, weil sich's letztlich an diesen Konflikten auch entscheiden wird, ob die zentralen Umweltkrisen, die wir haben, also sprich der Klimawandel mit all seinen Folgen, die Verschmutzungskrise der Weltmeere oder eben auch die große Biodiversitätskrise, ob wir diese Krisen bewältigt bekommen. Also wir als UMO, wir verstehen uns quasi so als Zukunftslabor für den ökologischen Umbau in Deutschland. Und dabei haben wir tatsächlich auch eine sehr erprobte, langjährig erprobte Vorgehensweise. Die würde ich jetzt gerne einmal recht vereinfacht und schematisch darstellen. Das startet immer mit mehrstufigen Dialogformaten mit verschiedenen Interessensgruppen. Und da entwickeln wir anhand spezieller Themen tragfähige, ökologisch und ökonomisch sinnvolle Lösungsansätze. Diese Entwicklung von den Lösungsansätzen, das kann gerne schon mal ein bisschen länger dauern. Also das sind teilweise auch Prozesse über 1, 2, 3 Jahre, weil die Themen einfach unheimlich komplex sind. Wenn wir dann vielversprechende Lösungsansätze haben, bringen wir die dann in die praktische Erprobung und Weiterentwicklung im Rahmen von Modellprojekten. Und diese Modellprojekte setzen wir als UMO immer kooperationsbasiert auf, um A, notwendige Kompetenzen, die wir noch brauchen, zu integrieren und aber auch später die Übertragung, also die Skalierung der Ergebnisse abzusichern. In den Modellprojekten, da testen und lernen wir dann, wir verändern, wir optimieren und so lange machen wir das, bis wir dann am Ende eine fertige Lösung haben, die dann ausgerollt und in die Breite skaliert werden kann, um dadurch den systemischen Wandel in diesen komplexen Themenfeldern anzustoßen. Dabei ist auch immer wichtig, und das sage ich ganz, ganz gezielt, dass wir auch immer die Politik damit an Bord holen. Politik ist ein ganz, ganz wesentlicher Hebel. Und das heißt, dass wir diese ganzen Handlungsempfehlungen und Impulse, die wir aus den Projekten generieren, auch an die Politik übergeben, um die gesetzlichen und regulativen Rahmenbedingungen anzuregen. Also bei uns jetzt im Wesentlichen in der gesamten Umwelt- und Landwirtschaftspolitik. Das sind so ja unsere Hauptthemenfelder. Wir als UMO, wir sind eine wirtschaftsnahe Stiftung, schon allein durch unseren Stifter und unsere Historie und unsere Arbeitsweise. Wir sind recht unternehmerisch geprägt und das führt dazu, dass wir immer Ökologie und Ökonomie zusammendenken. Und das ist tatsächlich auch insofern so wichtig, weil das eine ganz wesentliche Voraussetzung ist für die Umsetzbarkeit von so breiten Veränderungen, wie wir sie anpeilen. So, und wenn du fragst, was ist denn das Ziel der UMO? Letztlich zielt alles, was wir tun, auf den Erhalt unserer Lebensgrundlagen ab.
So einfach in einem Satz zusammengefasst und doch so eine Herkulesaufgabe.
Das stimmt.
Jetzt werd doch gerne mal ein bisschen konkreter. Mit welchen Projekten und Maßnahmen verfolgt ihr diese Ziele?
Ja, also wir sind ja eine operativ tätige Stiftung. Inzwischen, muss ich sagen, als die UMO 1993 gestartet hat, war sie eine fördernde Stiftung. Das heißt, die Mittel, die ihr zur Verfügung standen, wurden in Umwelt- und Naturschutzprojekt von anderen Organisationen investiert und damit haben wir die ermöglicht. Genau, das hat sich jetzt über den Laufe der Jahre sehr verändert. Inzwischen sind wir eben selbst eine sehr stark operativ tätige Stiftung. Wir haben jetzt letztes Jahr auch entschieden, keine weiteren Förderprojekte mehr zu unterstützen. Die Förderprojekte, die wir jetzt noch laufend haben, die bringen wir natürlich zu Ende, aber wir nehmen keine neuen Förderprojekte auf, weil wir sagen, die Mittel, die wir haben und die wir nach vorne hin auch akquirieren werden, Drittmittel, die investieren wir in unsere eigenen hochwirksamen großen Projekte. So, und wir haben eine ganze Reihe an Aktivitäten in der UMO. Ich fokussiere mich jetzt hier auch ein paar Beispiele. Kleiner Werbeblock, wer mehr darüber wissen möchte, kann das gerne auf unserer Website nachlesen. Also ich fange mal mit einem Dialogformat an. Also das ist ein sehr etabliertes Dialogformat, das gibt es schon seit 2004. Das sind die Hamburger Gespräche für Naturschutz. Und die UMO veranstaltet diese Hamburger Gespräche für Naturschutz, wie gesagt, seit 2004 und die zielen darauf ab, die gesellschaftliche Debatte über wichtige Umweltthemen anzuregen, Bewusstsein für die Belange des Naturschutzes zu schaffen und integrierte nationale und internationale Lösungsansätze zu entwickeln. Über die Hamburger Gespräche für Naturschutz schaffen wir eben eine Plattform und versammeln Vertreterinnen aus ganz unterschiedlichen Gruppen wie Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft oder Politik, versammeln wir alle an einem Tisch. Und dadurch gelingt es uns, eine intensive gesellschaftliche Debatte weit über den Tag der eigentlichen Veranstaltung hinaus zu ermöglichen. Und das ist eben für uns auch ein wesentliches Format als Ideengeber, Inspiration und Themenentwickler, aus denen schon viele unserer dann durchgeführten Projekte entstanden sind. Dann komme ich mal auf eines der Projekte. Ich rede immer über Projekte. Jetzt sage ich mal, was machen wir denn für Projekte? Das sind zum Beispiel die Aqua-Agenten. Die wurden 2009 initiiert und das ist ein mehrfach ausgezeichnetes BNE-Projekt. BNE heißt Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und da werden, und das ist ein sehr, sehr schöner und wertvoller Ansatz, da werden Grundschulkinder der 3. und 4. Klasse zu Aqua-Agenten ausgebildet. Und die haben alle eine gemeinsame Mission, Wasser. Und das Ziel ist dabei eben, Kindern von klein auf die Vielfalt und die Bedeutung der Ressource Wasser zu vermitteln. Also da müssen die eben auch entsprechend in Klassenzimmer oder in außerschulischen Aktionen wie Erlebnistage oder Exkursionen, ganz knifflige Aufgaben rund um das Thema Wasser lösen. Also das kann so rund um Wasserversorgung sein, Wasserentsorgung, Lebensraumwasser. Und so kriegen die eben über ein schönes, pädagogisches, spielerisch entwickeltes Konzept, kriegen die ganz wichtige Grundlagen rund um das Thema Wasser vermittelt. Das hat sich sehr, sehr gut entwickelt, das Konzept der Aqua-Agenten. Wir sind inzwischen an 15 Standorten bundesweit und haben über 40 Kooperationspartner.
Mega spannend. Jetzt möchte ich auch Aqua-Agentin werden.
Ja, da musst du noch mal in der Zeit zurückreisen.
Ja. Traurig.
Traurig. So, und das ist, ich hatte ja eingangs auch gesagt, dass wir uns um die wesentlichen Wasser- und Landnutzungskonflikte kümmern. Und wenn wir jetzt mal in Richtung Landnutzungskonflikte gucken, da haben wir natürlich das große Thema des Schutz und Erhalts der Biodiversität. Und da haben wir ein großartiges Projekt, das heißt FRANZ. Das ist natürlich eine Abkürzung. Ausgesprochen heißt das für Ressourcen, Agrarwirtschaft und Naturschutz mit Zukunft. Also nachvollziehbar, dass man nicht immer den ganzen Projekttitel sagen kann, deshalb die Abkürzung FRANZ. Ja, und bei FRANZ geht es genau um den Schutz und Erhalt der biologischen Vielfalt in der Agrarlandschaft. Auf der einen Seite haben wir ja die steigende Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten. Auf der anderen Seite haben wir aber auch ganz dringend die Notwendigkeit zum Erhalt der Artenvielfalt. So, und das ist ein Zielkonflikt. Und dazu haben wir eben ein Projekt entwickelt. Das war schon 2016. Das hat die UMO dann initiiert, in Kooperation mit dem Deutschen Bauernverband dann auch aufgesetzt. Und da haben wir 10 konventionell wirtschaftende landwirtschaftliche Betriebe, die sind bundesweit verteilt. Und in denen testen und entwickeln wir 16 Biodiversitätsmaßnahmen. Und das Ganze wird natürlich auch wissenschaftlich begleitet vom Thünen-Institut, von der Uni Göttingen und vom MOIN. MOIN heißt Michael-Otto-Institut im NABU. Und die machen die ganze Begleitforschung, weil es natürlich auch wichtig ist, wenn man ein 10-Jahres-Projekt durchführt und guckt, welche Biodiversitätsmaßnahmen sind am besten geeignet für den Schutz und Erhalt in der konventionellen Landwirtschaft, dass man das natürlich auch wissenschaftlich untermauert und valide Ergebnisse dann auch erzielt. Und das ist auch das, was ich vorhin im Rahmen der Erläuterung unserer Arbeitsweise erklärt habe. Das ist das Modellprojekt. Das machen wir 10 Jahre. Wir testen, wir lernen, wir optimieren, wir entwickeln weiter, bis wir dann relativ spät im Projekt dann, also wir sind jetzt im 8. Jahr, wir haben jetzt einen sehr fundierten Überblick darüber, was wirklich gut funktioniert. Wir wissen auch, wir müssen Vergütungsmodelle aussehen, damit die Landwirte auch bereit sind, diese Maßnahmen auf ihren Flächen umzusetzen. Das ist das, was ich vorhin auch meinte. Ökologie und Ökonomie immer zusammendenken, das ist wichtig. Die Landwirte brauchen natürlich auch eine entsprechende wirtschaftliche Vergütung dafür und ein Auskommen, damit sie in der Lage sind, diese Maßnahmen umzusetzen. Und jetzt im 8. Jahr wissen wir, was gut funktioniert. Und jetzt geht es dran, dass wir gemeinsam mit dem Deutschen Bauernverband Verband gucken, wie bringen wir diese Maßnahmen, diese erfolgreichen Maßnahmen von 10 konventionell wirtschaftenden Betrieben in die breite Landwirtschaft. Jetzt müssen wir es ausrollen, jetzt müssen wir es in die Breite bringen, damit es dann auch diese Breitenwirkung, den großen Hebel auch entfalten kann. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, weil wenn wir auf die ganzen Berichte gucken, auf die aktuellen Studien, was wir aus der Wissenschaft hören, der Druck, die Biodiversität zu erhalten, ist inzwischen so immens. Wir müssen so viel machen und da ist Landwirtschaft, Agrarwirtschaft ein ganz wesentlicher Hebel, weil wir auch sehen, dass in der Agrarwirtschaft die Artenvielfalt leider konstant rückläufig ist. Da ist Franz ein ganz zentrales Projekt, um entgegenwirken zu können. Wir haben auch da eine sehr starke politische Flankierung. Schirmherren des Projektes sind unsere Bundesumweltministerin Steffi Lemke und unser Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir.
Super spannend. Und sind dann Maßnahmen, die im Rahmen von Franz erprobt wurden, sowas wie diese Grünstreifen, die man stehen lässt, die nicht bewirtschaftet werden, damit sich dort die Natur tummeln kann?
Ja, genau. Grünstreifen, nicht genau, Blühstreifen heißen sie.
Ah, ich bin nicht vom Fach.
Genau, das sind Blühstreifen. Da gibt es Einjährige und Mehrjährige, wobei wir da eben schon sehen, dass die Mehrjährigen wesentlich wirkungsvoller sind. Insektenwall gibt es. Also es ist wirklich ein ganz heterogenes Set. Und wir sind jetzt eben auch gerade dabei, zu gucken, wie können diese Maßnahmen auch, also auch mit Begleitforschung natürlich dabei, wie können diese Maßnahmen wirkungsvoll kombiniert werden, um die Wirksamkeit noch stärker zu erhöhen.
Mit welchen weiteren Maßnahmen und Projekten arbeitet ihr denn noch?
Die Trägerschaften, die wir in der UMO betreiben, das sind in Summe 3. Das ist das KNE, das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende. Und dieses Kompetenzzentrum, das unterstützt den naturverträglichen Ausbau der erneuerbaren Energien, indem es Debatten versachlicht, um Konflikte vor Ort zu vermeiden. So, was heißt das? Also wir nehmen ja gerade einen sehr starken Ausbau von Solaranlagen wahr, die jetzt eben auch auf Freiflächen installiert werden. Und das birgt großes Konfliktpotenzial. A, Ausbau Freiflächensolaranlagen versus Umwelt- und Naturschutzbelange. So, und da ist das KNE eine ganz, ganz wesentliche und wichtige Instanz, um den Dialog zu gestalten, Konflikte zu entschärfen und gemeinsame Lösungen zu finden. Dieses KNE, dafür haben wir eben als UMO auch die Trägerschaft. Weiteres Format, weitere Trägerschaft, die wir haben, ist das NFH, das Nachhaltigkeitsforum Hamburg. Das begleitet und unterstützt die Stadt Hamburg bei der Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, also die 17 SDGs. Und da kann man jetzt auch ganz viel, könnte man dazu erzählen, weil das auch ein ganz zentrales Thema ist. Ich möchte nur einmal vielleicht, um das ein bisschen greifbarer zu machen, wir haben da 34 Akteursgruppen aus der ganz breiten Gesellschaft, ganz breit zusammengesetzt, die die Stadt Hamburg bei der Entwicklung und Umsetzung eben genau dieser Nachhaltigkeitsziele auch beraten. Also auch in Richtung Nachhaltigkeitsstrategie, dass die Stadt Hamburg eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, indikatorenbasiert. Da ist das NFH eben ein ganz, ganz wichtiges Beratungsgremium. Und last but not least haben wir noch F20 Foundation 20. Das ist ein Netzwerk von über 80 Stiftungen international, weltweit, immer orientiert an den G20-Staaten mit dem Ziel, die Politik der G20-Staaten in Einklang auch mit den 17 SDGs und dem Pariser Klimaschutzabkommen zu bringen. Genau, dafür haben wir auch noch die Trägerschaft.
Zu euren Projekten gehört ja auch die gemeinsame Initiative Tomorrow, die ihr mit der Michael-Suko-Stiftung Partner am Greifswald-Moorzentrum ins Leben gerufen habt. Ich finde ja, man hört Moore und denkt erstmal, huch, warum denn ausgerechnet die Moore? Welche Relevanz haben die? Warum habt ihr euch da für die Moore entschieden und was umfasst diese Initiative Tomorrow?
Ja, es ist tatsächlich genau so, wie du sagst, und das ist immer noch so, obwohl das Thema Moore inzwischen ja auch in den Qualitätsmedien angekommen ist und an sich auch über viele Kanäle auch in der breiten Öffentlichkeit. Trotzdem stutzen oftmals Leute immer noch, wenn sie Moore hören. Und ich glaube, ein Punkt, warum das so ist, ist, dass man Moore, wie man sie sich ja eigentlich vorstellt, wie so ein Moor aussieht, gar nicht mehr draußen in der Natur als Moor erkennt. Und da sind wir schon mitten im Drama und im Dilemma. Ich komme jetzt mit ein paar Zahlen, wenn du fragst, warum ausgerechnet Moore. Also wir haben in Deutschland ca. 1,9 Millionen Hektar Moorfläche. Das ist eine ganze Menge. Von denen ist leider auch eine ganze Menge, nämlich 95% entwässert. Also zumeist für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung. Da stehen aber auch Siedlungen drauf, aber zumeist für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung. So, und diese 95% der entwässerten Moore, die verursachen jedes Jahr 7% der deutschen Treibhausgasemissionen. Das ist ein Riesenanteil. Das sind circa 53 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Es ist wirklich, es ist gigantisch. Außerdem führt diese Entwässerung dieser Moore zu erheblichen Artenverlusten. So, und wenn wir jetzt nochmal die Kette durchkaskadieren, 1,9 Millionen Hektar Moore, 95% davon entwässert und von den Entwässerten sind es ungefähr 1,3 Millionen Hektar landwirtschaftlich genutzt und von diesen 1,3 Millionen Hektar entwässerter, landwirtschaftlich genutzter Moore sind ungefähr 1 Million Hektar wieder zu vernässen. Und warum müssen wir das tun? Weil wir Ziele haben. Wir haben sowieso den 1,5-Grad-Pfad vom Pariser Klimaschutzabkommen. Wir haben aber auch die gesetzten Klimaziele im Landnutzungssektor und darauf aufbauend eben oder reinlaufend das Ziel der Bundesregierung in 2045 klimaneutral zu sein. So, und wenn wir das schaffen wollen, da werden wir gar nicht umhin kommen, diese Moorflächen wieder zu vernässen. So, also das ist für sowohl für die Biodiversität als auch für das Klima ein riesengroßes Thema. Deshalb Moore. So, und deshalb wurde in 2021 die Initiative Tomorrow gegründet. Das ist auch hier ein Kooperationsprojekt, ein Verbundprojekt zwischen der Umweltstiftung Michael Otto, der Michael-Suko-Stiftung, Partner im Greifswald-Moorzentrum. Genau, und das Ziel der Initiative ist, durch Wiedervernässung neue naturnahe Moorlebensräume zu schaffen. Wir haben drei Handlungsfelder in der Initiative. Das ist erstens die praktische Demonstration von Moorwiedervernässung als naturbasierte Lösung gegen Klimakrise und Artensterben im Sernitzmoor. Das ist in Brandenburg. Da haben wir eine eigene oder die Suko-Stiftung eine 80 Hektar Fläche und da planen wir sie noch in 24, vielleicht wird es auch 25, weil die Genehmigungsverfahren sehr lange dauern, wieder zu vernässen. Da soll dann auch Spatenstich stattfinden, da sollen die Gräben zugeschüttet werden, die Drainagen ausgehoben werden, die Pumpen abgeschaltet werden, damit die Fläche wieder nass wird. Und das ist dann eben unsere wunderbare Demonstrationsfläche in Tomorrow, anhand der wir dann eben auch demonstrieren können, wie funktioniert Wiedervernässung und dann eben auch zeigen die Effekte auf Klima und auf Artenschutz. Das ist das erste Handlungsfeld. Als zweites Handlungsfeld haben wir die Aktivierung von Wirtschaftsunternehmen für nachhaltige Nutzung von nassen Mooren durch Wertschöpfung aus Paludikultur und eben auch die Nutzung der Möglichkeit von Kohlenstoffzertifikaten. Und das dritte Handlungsfeld, das ist eben auch immer ein ganz zentrales bei allem, was wir tun, das Eintreten für geeignete Umwelt-, Wirtschafts- und landwirtschaftspolitische Rahmenbedingungen für Moorwiedervernässung. Also wieder Blick auf Umwelt- und Landwirtschaftspolitik von Ländern, Bund und EU. Damit eben auch eine vernünftige Rahmensetzung stattfindet, die es allen Beteiligten, allen involvierten Akteuren ermöglicht, diese große Veränderung auch umzusetzen.
Und ihr habt ja kürzlich in Berlin eine Veranstaltung gehabt, also die Auftaktveranstaltung der Allianz der Pioniere, bei der auch Cem Özdemir und Steffi Lemke teilgenommen haben. Und dort lag der Fokus auf diesem Potenzial von Paludikultur oder Paludibiomasse, was du ja gerade schon gesagt hast, für die wirtschaftliche Nutzung. Kannst du vielleicht erstmal kurz sagen, Paludi was? und dann natürlich auch, warum braucht es überhaupt eine wirtschaftliche Nutzung durch Landwirtschaft, Wirtschaft und Politik an der Stelle?
Paludi was, genau. Ja, das ist ein Begriff, der ist im Greifswald-Moorzentrum entstanden, Paludikultur. Was ist das? Das ist die Bewirtschaftung auf nassen Flächen. Das kommt von Palus, der Sumpf, und Cultura, Bewirtschaftung. Und daraus ist dann halt Paludikultur geworden. ist auch ein Begriff, der sich nach und nach festsetzt, nach und nach etabliert. Und ja, das ist eben die Bewirtschaftung auf nassen Flächen. Heißt, wenn ein Moor wieder vernässt wird, dann kann da ja nach vorne hin nicht mehr wie bisher die entwässerungsbasierte Bewirtschaftung stattfinden, in Form von primär Grünland, aber auch Ackerbau, sondern dann kann da Paludikultur stattfinden. Und das ist eben alles das, was auf nassen Flächen aufwächst. Das heißt dann Paludibiomasse. Genau, und was ist das? Das sind entweder Anbaukulturen, gezielte Anbaukulturen auf den nassen Flächen wie Rohrkolben oder Erlen oder eben der ganze unspezifische Aufwuchs wie Nasswiesen, Binsen, Seggen. So, und das wächst dann eben auf den nassen Flächen. So, und das, jetzt wird es nämlich wichtig, das ist ganz, ganz zentral, dass das, was auf den nassen Flächen wächst, dass das eine wirtschaftliche Nutzung erfährt, weil wenn nach der Wiedervernässung die Landwirte ihre ursprüngliche entwässerungsbasierte Bewirtschaftung nicht mehr fortsetzen können, entfällt ihnen damit die Einkommensgrundlage. Also das heißt, die sind momentan noch gar nicht in der Lage, diesen wichtigen Klima- und Artenschutzhebel der Wiedervernässung zu bedienen, weil die müssen auch ihre Rechnungen bezahlen, die brauchen auch ihr Einkommen. Das heißt, wir müssen Einkommenspotenziale aus dieser Paludi-Biomasse schaffen, mit dem dann die Landwirte nach vorne hin ihr Geld verdienen können, damit sie in die Lage versetzt werden, überhaupt ihre Flächen wieder vernässen zu können. So, und da ist eben der Kniff, dass wir eben gesagt haben, wir müssen Marktkräfte aktivieren. Und im Sinne eben, dass wir mit Paludi-Biomasse skalierbare Wertschöpfungsketten aufbauen mit diesem neuen, nachwachsenden und regionalen Rohstoff, der dann aus diesen wieder vernässten Mooren eben wächst.
Du hast gerade schon erwähnt, dass es ein Ziel ist, eine gesamte Wertschöpfungskette für Paludi-Biomasse aufzubauen. Wie kann ich mir das vorstellen?
Pionierarbeit. Das ist wirklich Pionierarbeit in Reinform. Und es fängt tatsächlich erstmal damit an, dass untersucht werden musste, was kann man denn überhaupt mit Paludi-Biomasse machen? In welchen Produkten kann diese Biomasse Anwendung finden? Also es gibt schon natürlich seit vielen, vielen Jahrzehnten ganz viel Forschung, eben auch im Greifswald-Moor-Zentrum, rund um Moore, rund um Paludikultur. Es gibt viel Laborforschung auch mit den Pflanzeneigenschaften der Paludikultur und was man damit machen kann. Aber es gibt halt noch keine industrielle Fertigung, noch nichts in skalierbarem Maßstab, was man mit dieser Biomasse anfangen kann. Und deshalb haben wir gesagt, als Umweltstiftung Michael Otto, oder auch erstmal beauftragt, wir brauchen eine Machbarkeitsstudie, die untersucht, in welchen Wirtschaftssektoren sich mit Paludi-Biomasse skalierbare Wertschöpfungsketten aufbauen lassen. Da haben wir Sustain Consulting beauftragt, im Oktober 2022, genau dies im Rahmen einer Vorstudie zu untersuchen. Das hat ungefähr dann ein Jahr gedauert, dann hatten wir die Ergebnisse und die waren tatsächlich sehr, sehr vielversprechend. Es sind im Wesentlichen 7 Wirtschaftssektoren, in denen sich skalierbare Wertschöpfungsketten aufbauen lassen. Das hat die Studie klar gezeigt. Die Studie hat aber auch gezeigt, welche Chancen und aber auch welche Herausforderungen sich beim Aufbau dieser Wertschöpfungsketten ergeben. Und sie hat auch untersucht, welche Flächenpotenziale sich wieder vernässen lassen, wenn diese Biomasse in die wirtschaftliche Anwendung kommt. Das war ja auch ganz wichtig. Ich habe es ja vorhin gesagt, wir haben so die Zielmarke, 1 Million Hektar landwirtschaftliche, entwässerte Fläche wieder zu vernässen. Und da mussten wir natürlich auch gucken, wie viel Potenzial schaffen wir mit wirtschaftlicher Anwendung. So, und dann haben wir uns diese Ergebnisse der Machbarkeitsstudie vorgenommen und haben uns erstmal 2 sehr potenzialstarke Sektoren rausgeguckt, nämlich den Sektor Papier und Verpackung inklusive Faserguss und den Sektor Bau und Dämmstoffe und haben dann geschaut, wer sind denn da die großen Player am Markt in Deutschland? Wer sind denn da so die Branchenplatzhirsche? Wer sind denn da Firmen, Unternehmen, die wir ansprechen können für den Aufbau der Allianz der Pioniere? Und da haben wir eben geguckt, haben die eine authentische, überzeugende Nachhaltigkeitspositionierung? Was haben die schon bisher in Sachen nachwachsende Rohstoffe gemacht? Wir haben auch geguckt, welche Firmen haben einen entsprechenden regulatorischen Druck, dass sie sich verändern müssen, auch eben in der Rohstoffanwendung. Wir haben auch geguckt, wo passt eben diese Einschleusung von Biomasse besonders gut rein? Vielleicht, weil sie auch Engpässe in den Originärrohstoffen haben, wo Paludikultur, Paludibiomasse ein guter Substitutrohstoff sein kann. Und wir hatten uns so für den Aufbau dieser Allianz der Pioniere die Zielmarke gesetzt. Wir wollen so 6 bis 8 Unternehmen erstmal nur für diese 2 Sektoren haben. Jetzt rückblickend kann ich sagen, es ist gut gelaufen. Wir haben 14 großartige Unternehmen, die also entschlossene Wirtschaftspartner, die sich mit ihrem ganzen Innovationsgeist und Unternehmertum dem Klima verpflichten, wirtschaftliche Vorteile sichern und sich aktiv an der Inwertsetzung von Paludi-Biomasse einbringen über das Initiieren von Pilotprojekten. Also es ist ein beeindruckendes Set an Unternehmen aus Industrie und aus Handel. Und einfach deshalb, weil aus beiden Richtungen der Impuls für den Einsatz von Paludi-Biomasse kommen kann. Der Handel kann den Push in die Vorkette geben und sagen, also jetzt hier zum Beispiel mit Otto oder mit Tengelmann oder mit Procter, in seine Vorkette geben und sagen, ich möchte zum Beispiel Kartonagen mit Paludikultur haben und dann lieber Partner, lieber Papierlieferant, lieber Kartonagenfabrik, lass uns gemeinsam dieses Pilotprojekt machen. Also der Impuls kann vom Handel kommen, er kann aber auch direkt aus der Industrie kommen, die dann sagen, bei der Herstellung meiner Produkte verändere ich meine Produktionsketten und meine Verarbeitungsketten und fange an, diesen nachwachsenden und regionalen Rohstoff in meine industrielle Fertigung einzuschleusen.
Warum habt ihr die Allianz der Pioniere ins Leben gerufen?
Also dieser Zusammenschluss von Unternehmen in diesem Allianzgedanken, der befördert eben dieses partnerschaftliche Miteinander im engen Schulterschluss. Und da haben wir eben auch beim Zusammenstellen der Allianz drauf geachtet und auch offen kommuniziert, dass wir hier keine Closed-Shop-Politik betreiben wollen, sondern das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Also wir erwarten nicht, dass irgendjemand Betriebsgeheimnisse ausplaudert oder haben natürlich auch einen engen kartellrechtlichen Rahmen, den wir natürlich berücksichtigen. Aber ich habe neulich so einen Spruch gelesen, ich finde, der trifft es ganz gut. Ein Mammut fängt man nicht allein. So, und wir müssen nicht alle parallel isoliert anfangen, das Rad neu zu erfinden. Wir kommen viel schneller voran, wir kommen viel effizienter und kostengünstiger voran, wenn wir uns in Allianzen, in Partnerschaften zusammentun und gemeinsam an der Lösung, an der Entwicklung dieser Themen beteiligen. Genau, und deshalb ist es eben dieser Allianzgedanke, den fanden die Partner, die Unternehmen eben auch sehr, sehr charmant und haben sich unter anderem deshalb eben auch angeschlossen. Die Vorteile sind aber tatsächlich auch mannigfaltig, diese Allianz für die Unternehmen. Nämlich, ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, Paludi-Biomasse kann ein toller Substitutrohstoff sein, wenn es in den Originärrohstoffen Engpässe gibt. Zum Beispiel FSC-zertifiziertes Holz. Das ist ein Engpass, das wissen wir hier bei Otto auch. Da kann Paludi-Biomasse eine tolle Lösung sein. Oder, und da kommt eben die ganze Bau- und Dämmstoffindustrie sehr stark ins Spiel, der regulatorische Druck aus dem EU Green Deal. Die müssen aus den fossilen Rohstoffen raus. Das heißt, die haben enormen Druck, alternative Rohstoffe zu finden. Und Paludikultur bietet eben ganz diverse Ansatzpunkte für die Verarbeitung, zum Beispiel in Trockenbauplatten, Dämmplatten, Schallschutzwände, Einblasdämmung. Also da ist wirklich ein breites Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten gegeben. Das muss jetzt natürlich entwickelt werden. Im Bau- und Dämmstoffbereich haben wir auch noch hohe Zulassungsbeschränkungen, also muss einen sehr aufwendigen Zertifizierungsprozess durchlaufen. Das ist ein langer Weg, das wissen aber auch alle Beteiligten. Aber die Potenziale und die Möglichkeiten sind einfach so überzeugend, dass sich dieser Weg, dieser Angang lohnt, a, aus wirtschaftlicher Sicht für die Unternehmen, aber b, natürlich auch ganz wesentlich für Klima- und Artenschutz und damit für unsere Gesellschaft zum Erhalt unserer Ökosysteme und unserer Lebensgrundlagen. Und das ist halt, wie gesagt, ein riesen Hebel. Und wir sind jetzt dabei, diese ganzen Pilotprojekte zusammen mit unseren Unternehmenspartnern aus der Allianz zu initiieren, onzuboarden. Die Allianzpartner haben sich jetzt alle gefunden, dass sie wissen, was sie sich zuerst vornehmen möchten. Kunden als Produkt, das sie mit Einschleusung Paludi Biomasse herstellen wollen. Da geht es auch um Füllungen für Innentüren zum Beispiel. Es geht um Versandkartonagen, Verpackungen, Herstellung von Hygienepapieren. Ja, es ist echte Pionierarbeit und es gibt ein breites Set an Fragen da zu lösen. Also das fängt damit an, okay, ich will jetzt eine Trockenbauplatte mit Paludi-Biomasse machen. Welche brauche ich denn, welche Biomasse? Paludi-Kultur umfasst ca. 3000 Pflanzenarten. Was nehme ich denn da jetzt? Welche Biomasse brauche ich? Wie viel brauche ich davon? Brauche ich es trocken, nass? Wie sieht die Lagerung aus? Welche Anteiligkeit der Rohstoffeinschleusung brauche ich? Und. Das muss alles erstmal entwickelt und erarbeitet werden. Und deshalb ist es auch so wertvoll und so klug im Rahmen der ganzen Tomorrow-Initiative, dass wir unter anderem zur Beantwortung dieser Fragen das Greifswald-Moor-Zentrum an Bord haben. Also man kann sich da keinen besseren Partner aus der Wissenschaft vorstellen. International wirklich der etablierteste Partner in Sachen Wissenschaft rund um Paludikultur und Moore. Und aber auch die Michael-Suko-Stiftung, die die Vernetzung rein hat, auch in die Landwirtschaft für die Biomassebereitstellung. Man kann es ja noch nicht irgendwie im Agrarzwischenhandel kaufen, da kann man nicht hingehen und einen Sack Sengen kaufen oder Nasswiesengräser. Also wir müssen für diese Pilotprojekte natürlich auch Biomasse den Unternehmen bereitstellen. Und das ist eben eine der Aufgaben, die die Michael-Suko-Stiftung in unserem Gesamtvorhaben übernimmt. Das Gesamtvorhaben, was wir da eben machen zu dem Aufbau der Wertschöpfungsketten, nennt sich Paludi Allianz. Und das Ganze, und das ist auch nochmal wichtig zu sagen, das muss natürlich auch finanziert werden. Das Ganze, also der Wissenstransfer, Kommunikationsmaßnahmen, Veranstaltungen, die wir machen, um das Ganze natürlich auch in die Breite zu tragen. Das ganze Betreiben der Allianz, die Studien, die wir beauftragen müssen und. Das Ganze wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft auch gefördert über die FNR, das ist die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe. Da haben wir einen Förderantrag gestellt in unserem Verbundprojekt und das wurde eben sehr gut, sehr positiv auch aufgenommen und wir haben dann am 30.04. im Rahmen unserer großen Auftaktveranstaltung in Berlin, haben auch alle drei Verbundpartner ihren Förderbescheid von Cem Özdemir überreicht bekommen.
Das sind tolle Nachrichten. Erstmal herzlichen Glückwunsch, dass ihr das auf die Beine stellen konntet und das jetzt auch so erfolgreich startet.
Vielen Dank. Wir arbeiten dran.
Ja. Wie ist denn jetzt deine Erwartungshaltung an die Allianz der Pioniere? Was wollt ihr da jetzt zusammen als nächstes erreichen?
Ja, wir wollen diesen Lock-in-Effekt erreichen, diese Auflösung des Henne-Ei-Konflikts. Wir haben ja die Situation, dass auf der einen Seite wir aus Klima- und Artenschutzgründen die Moore wieder vernässen müssen. Die Landwirte wissen auch, oder viele, die meisten Landwirte wissen, dass sie Handlungsdruck haben, weil ein weiterer negativer Effekt dieser Entwässerung ist, dass wenn die Moore trocken sind, der Boden jedes Jahr 1 Zentimeter verliert. Bodensackung. Jedes Jahr 1 Zentimeter. Das heißt, die Lebensgrundlage schwindet den Landwirten regelrecht unter den Füßen weg. Die wissen, sie haben Handlungsdruck. Und Landwirte denken auch immer in Generationen. Was kann ich meinen Kindern hinterlassen? Und deshalb wissen die auch, dass Handlungsdruck ist. Die sagen aber, naja, aber solange ich nicht weiß, wie ich dann mit wiedervernässten Mooren mein Geld verdienen soll, kann ich nicht. Die Industrie sagt aber, naja, also solange ich keine Rohstoffsicherheit habe und keine Sicherheit habe, dass ich konstante Mengen in konstanter Qualität habe, ich nicht weiß, wie die Preislagen sind und so weiter, kann ich ja nicht meine ganzen Produktions- und Verarbeitungsketten umstellen. Und wenn ich auch gar nicht weiß, was ich tun muss und welche Herausforderungen ich gegenüberstehe. So, und das ist dieser klassische Henne-Ei-Konflikt. Und um den endlich aufzubrechen, haben wir halt die Allianz gegründet, weil irgendwo muss man ja nun mal anfangen. Und mit diesen Unternehmenspartnern wollen wir ja nun genau diesen Henne-Ei-Konflikt einmal aufbrechen, um über diese ganzen Pilotverfahren, Test and Learn und Optimize und am Ende hoffentlich performante Produkte rauszukriegen, die dann die Partner in die industrielle Fertigung überführen. Aber es wird nicht reichen, wenn dann 14 Unternehmen daraus tolle Produkte machen und die skalieren. Das ist natürlich auch eine Erwartungshaltung dann an die Unternehmen, dass sie das in ihre Branchen rein multiplizieren, ne, damit wir wirklich diesen notwendigen, großen, starken Nachfragesog nach dieser Biomasse aufbauen, um diese Einkommenspotenziale für die Landwirte eben auch aufzubauen und zu sichern. Das ist das eine, dass wir diesen Lock-in-Effekt jetzt auflösen. Das andere ist, und das denken die Unternehmen auch gleich mit, und ich denke, das ist auch eine großartige Chance, dass mit Entwicklung dieser Wertschöpfungsketten schon beim Design, bei der Anlage der Produkte, die Kriterien für die Kreislauffähigkeit auch mitgedacht werden. Weil Paludikultur ist auch eine Riesenchance für Kreislaufwirtschaft und für Bioökonomie. Und das denken wir eben auch mit. Auch das ist eine Erwartungshaltung. Und dann geht es eben auch darum, dass wir die notwendigen Flächenpotenziale über die wirtschaftliche Nutzung auch schaffen. Und wir haben da in der Machbarkeitsstudie verschiedene Cases auch gerechnet, verschiedene Szenarien gerechnet. Wie viel Fläche kann wieder vernässt werden, wenn über alle Sektoren 5% Paludi-Biomasse eingeschleust werden? Dann haben wir das ganze Spiel mit 10% und mit 15% gemacht. Und um das einmal kurz zu fassen, bei 5% könnten von den notwendigen 1 Million Hektar schon circa 300.000 Hektar wieder vernässt werden. So, jetzt sehen wir schon anhand erster Tests, dass so eine Tendenz schon in Richtung 10 oder 15% möglich ist. Also ist auch ein bisschen sektorenabhängig, aber im Papier- und Verpackungssektor kann es durchaus sein, dass 10 oder 15% Biomasse einschleusbar sind. Und da reden wir dann schon locker über rund 660.000 Hektar Fläche, beziehungsweise über das volle Flächenpotenzial bei 15% Einschleusung. Also es ist ein Riesenhebel. Da müssen wir jetzt halt einfach auch einen Griff dran kriegen, um da möglichst viel auch rauszuholen. Was wir jetzt über die Tests und die Pilotprojekte natürlich auch sehen, wenn wir die Wertschöpfungsketten weiter aufreißen in die einzelnen Stufen der Gesamtkette, da werden wir mit Sicherheit auch Lücken identifizieren, die wir noch nicht geschlossen haben, an Partnern, die wir noch brauchen, um diese Produkte umzusetzen und zu entwickeln. Und das werden wir jetzt eben auch im Folgenden machen, dass wir genau gucken, wen brauchen wir noch in der Wertschöpfungskette. Und das eine sind die Allianzpartner in der Allianz der Pioniere. Wir werden aber auch ein zweites Cluster etablieren mit Netzwerkpartnern, die wir brauchen in der Wertschöpfungskette, um relevante Anteiligkeiten bei der Entwicklung der Ketten und der Produkte zu übernehmen. Und das sind dann eben auch Labore, das sind Biomassehersteller, sodass wir wirklich die aktuell noch vorhandenen Lücken in den Wertschöpfungsketten sukzessive auch schließen.
Und warum ist es so wichtig, eine komplette Wertschöpfungskette aufzubauen?
Weil letztlich bringt diese Nutzung der Biomasse natürlich dem Umwelt-, Natur-, Klima-, Biodiversitätsschutz eine ganz, ganze Menge. Es sichert aber auch die Lebensgrundlage der Landwirte. Es bringt den Unternehmen aber auch insofern Vorteile, und die sind zwar alle total intrinsisch motiviert und sind sehr nachhaltig in ihren Aktivitäten. Der Einsatz von Paludi-Biomasse kann ihnen aber auch enorme Vorteile bringen, zum Beispiel bei der Erfüllung der immer anspruchsvoller werdenden Berichtspflichten. Oder viele Unternehmen haben ja sich inzwischen auch SBTs, also Science-Based Targets, gesetzt. Da kann auch der Einsatz von Paludi-Biomasse relevant helfen. Also grundsätzlich bei der Dekarbonisierung der Prozesse.
Jetzt lass uns zum Abschluss gerne nochmal den Blick in deine kleine Glaskugel werfen. Wie geht es mit der Allianz der Pioniere und der Initiative Tomorrow weiter? Und aus persönlichem Interesse, wann glaubst du, können wir hier im Büro unsere Hände mit Papierhandtüchern waschen, in denen Nasswiesengräser verarbeitet wurden?
Uiuiui, da brauche ich wirklich eine Glaskugel. Also erstmal, wie geht's mit der Paludi-Allianz, der Allianz der Pioniere, wie geht es damit weiter? Also jetzt werden wir uns natürlich erstmal volle Kraft auf die Umsetzung der Pilotprojekte stürzen und darauf sehr, sehr stark fokussieren. Heißt an der Umsetzung der Kartonagen, Versandkartonagen, Verpackungsmaterialien, Hygienepapiere oder im Baubereich Herstellung von Dämmstoffen, Dämmplatten, Trockenbauplatten und Füllung von Innentüren. Da werden wir jetzt mal unsere Kraft drauf steuern, und die müssen wir da auch bündeln, weil da wirklich noch sehr, sehr viele Fragen auch zu lösen sind. Das lohnt sich aber auch, weil auch gerade im Papier- und Verpackungssektor ein erhebliches Potenzial schlummert. Also nur mal, um eine Zahl reinzuschmeißen: Wir haben allein in Deutschland eine jährliche Produktionsmenge im Papiersektor von 23 Millionen Tonnen. 60% davon sind Kartonagen und Verpackung. Das heißt, wenn wir einen relevanten Anteil an Biomasse in diese 60% von 23 Millionen Tonnen eingeschleust bekommen, haben wir schon mal richtig was geschafft. Ähnlich sieht es aus beim Bau- und Dämmstoffsektor. Das hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, durch den regulatorischen Druck in allen Bauprodukten, in dem gesamten Gebäudesektor, weil sie raus müssen aus den Fossilen. Auch da ein riesiges Potenzial. Und über jetzt auch die ganzen erhöhten Anforderungen im Dämmbereich und eben auch mit Blick auf den Abbau in Sachen Wärme von Erdöl, Erdgas, das muss natürlich auch abschmelzen, heißt, die sowohl öffentlichen Gebäude als auch Privatgebäude haben einen Wahnsinnsdruck zu dämmen für Energieeffizienzen. Das heißt, auch da ein Riesenpotenzial für Dämmmaterialien aus Paludi-Biomasse. Der Markt wird enorm wachsen, der Dämmmarkt wird enorm wachsen. So, und aus der von uns beauftragten Machbarkeitsstudie wissen wir ja auch, dass es noch ganz attraktive weitere Wirtschaftssektoren gibt, die viel Potenzial für den Aufbau von Wertschöpfungsketten haben. Und das werden wir uns so Ende diesen, Anfang nächsten Jahres dann anschauen und uns festlegen, welche Wirtschaftssektoren wir uns als nächstes vornehmen, dann auch wieder ähnlicher Prozess definieren, welche Unternehmen passen zu uns, wer sind da die relevanten Player in diesen Sektoren, diese aktiv ansprechen und versuchen für die Allianz zu gewinnen, um eben auch in den Sektoren wirksam zu werden. Das Schöne aber auch nochmal ist, nach diesem Big Bang am 30.04. in Berlin, das hat ja eine irrsinnsmediale Aufmerksamkeit gehabt, also in Funk, Fernsehen, Print, aber auch Social Media, das war ja sehr, sehr prominent. Wir werden aktuell wirklich geflutet von Anfragen, sowohl aus Landwirtschaftsseite, Verbandsseite, Landwirtschaft, aber auch Wirtschaftsverbände, von Unternehmensseite. Wir haben so viele proaktive Anfragen von Unternehmen oder anderen Akteuren, die fragen, Mensch, können wir uns daran beteiligen? Das war Zielsetzung unter anderem dieser Auftaktveranstaltung und da können wir nur sagen, bam, Ziel erfüllt. Genau, so und dann werden wir eben sukzessive expandieren und uns mit den weiteren Sektoren beschäftigen. Das ist dann so die Zielsetzung für die Paludi-Allianz und im Rahmen des Dachs, nämlich der Initiative Tomorrow. Tomorrow ist ja mehr als die Allianz der Pioniere oder der Paludi-Allianz. Im Rahmen von Tomorrow werden wir uns dann eben auch im Laufe der Zeit nochmal auch stärker den Themen, wie führen wir den gesellschaftlichen Diskurs? Wie stellen wir sicher, dass diese große Veränderung der Moorwiedervernässung, die ja erlebbar sein wird für die Gesellschaft, das werden die Leute ja mitbekommen. Das heißt, wir müssen relativ früh auch gucken, dass wir die Gesellschaft mitnehmen und informieren, darüber aufklären, weil es werden sich die Landschaften werden sich verändern. Ich habe es vorhin gesagt, wenn man rausguckt, man erkennt ein Moor gar nicht mehr als Moor, weil es trocken ist. Wenn die Moore wieder nass sind, wird man es erkennen. Die Landschaften werden sich verändern. Produkte werden sich vielleicht verändern. Die sehen anders aus. Die werden vielleicht anders riechen. Die haben vielleicht andere Eigenschaften. Da muss man sehr stark auch aufklären und die Gesellschaft mitnehmen. Was passiert, wenn die Gesellschaft nicht mitgenommen wird oder nicht ausreichend mitgenommen wird? Das erleben wir aktuell ganz, ganz schmerzlich, ne? Und das muss man zu einem sehr frühen Zeitpunkt auch mitdenken. Genau, wir werden Kommunikation ausbauen im Rahmen von Tomorrow und wir werden auch nochmal den Blick auf die Zertifikate richten im Rahmen von Tomorrow und wir werden auch nochmal im Rahmen von Tomorrow gucken, wie wir den Biodiversitätsschutz durch die Wiedervernässung der Moore stärker auch bespielen können und was wir da vielleicht mit Blick auf Schutz und Erhalt der Artenvielfalt noch an Maßnahmen umbauen können.
Also es bleibt spannend und es gibt eine Menge zu tun. Mhm. Ich dachte gerade, vielleicht ist es Zeit für die Mooragenten.
Ja. Oh, das ist innovativ.
Ja, ich hatte da mal gehört, da gibt es ein ganz cooles anderes Projekt, das macht es schon sehr erfolgreich.
Von dem habe ich auch gehört.
Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ich hoffe, dass wir uns in vielleicht einem Jahr wieder zum Gespräch treffen und du von weiteren Fortschritten berichten kannst. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke, Marina. Sehr, sehr gerne in einem Jahr. Da haben wir bestimmt schon wieder viel zu berichten. Ganz herzlichen Dank.
So, wenn das mal nicht die ultimative Dosis Umweltschutz und vor allem Moorwissen war, dann weiß ich auch nicht. Ich habe jedenfalls eine ganze Menge gelernt und wenn ihr euch noch mehr ins Thema vertiefen wollt, empfehle ich euch eine Story dazu auf ottogroup.com. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. In 2 Wochen hören wir uns hier wieder. Dann geht es ausnahmsweise nicht um eine Stiftung, aber auch um etwas kulturell Wertvolles. Mit Bianca Lammers und Svenja Reinicke spreche ich dann über Kulturwandel, Fokus auf Performance und die Eventreihe CDX, Cultural Development Experience, die am 24. Juni stattfindet. Bis zum nächsten Mal.